Schwarz hören.
Lieber Herr Professor Dr. Siegert, das haben Sie gerade selber so gesagt,
nein,
aber das muss man nicht immer sagen.
Das braucht man auch nicht und das ist doch absolut überflüssig, weil es macht nur Verwirrung für die Kenntnis eines Menschen, der ohne diese Titel vielleicht noch mehr wert ist als mit.
Aber einmal kann es ja auch gesagt werden, oder?
Nö. Ich finde schon, dass der Erwerb eines Doktortitels in der Tat harte Arbeit ist.
Ja.
Ich habe 6 Jahre damit verwendet. Ich habe dafür mit einem Exil in Frankreich bezahlt. Und insofern hat das aber einen Wert, der weit über die Ansprache als Herr Doktor hinausgeht. Das Einzige, wo es sinnvoll ist, wenn ich zum Beispiel in der Physiotherapie bin, dann begrüßen mich immer die Damen und sagen, guten Tag, Herr Doktor, wie geht's uns heute? Und das ist dann hervorragend, weil wenn das immer getrennte Partitionen sind für irgendeinen Lebensabschnitt, dann müssen sich die Leute den Namen nicht merken und dann ist es wunderbar.
Großartig. Was heißt ein Exil dafür?
Ich habe 5 Jahre in der DDR verbracht, ich habe über Bertolt Brecht promoviert und war in Brechts Haus in der Chausseestraße, hatte auch eine Aufenthaltsgenehmigung, hatte auch eine Wohnung, hatte ein Konto. Selbst wenn ich einmal zu schnell gefahren bin auf der sogenannten Interzonenautobahn, wurde ich dann festgesetzt, weil ich nicht bereit war, in Mark West zu zahlen, weil ich ein Konto in der DDR hatte. Kurz und gut, ich habe diese Arbeit erfolgreich abgeschlossen. Aber als ich dann zurückkam nach Westdeutschland, war ich nicht mehr gelitten, weil ja eben 5 Jahre in der DDR in Westdeutschland nicht gut angesehen waren. Und es ging noch ein Stück weiter. Ich sollte dann eigentlich als Professor aufgrund meiner Kontakte, die ich über die DDR nach Japan entwickelt hatte, nach Waseda an die Universität gehen. Und dann hat der Chef vom DAAD, und ich sage jetzt mal nicht den Namen, dort nachts um 3 angerufen, weil er nicht genau wusste, dass in Japan eine andere Zeit ist. Und hat gesagt, lieber Herr Dekan, wenn Sie den Herrn Dr. Siegert in Ihre Obhut nehmen, dann zahlen wir Ihnen in Zukunft kein Geld mehr. Also so viel zu dem Thema, warum ich mich mit dem Thema Doktor nicht so wirklich anfreunden kann, weil der Erwerb der Qualifikation ist auf einer anderen Ebene als das Ausdrücken dieser 3 Buchstaben.
Wenn ich fragen darf, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie als Westdeutscher in Ostberlin promoviert haben?
Ich habe mich sehr stark für das Werk von Bertolt Brecht interessiert. Das hat damit zu tun, dass meine ganze Vorgeschichte am Theater gestartet ist, sehr früh. Mit Menschen, die auch jeder heute kennt. Also
im Zusammenhang mit Brecht, also mit dem Brecht-Theater.
Ja, angefangen sehr früh, damals mit George Tabori. Und wir haben damals auch die erste Inszenierung hier in Berlin gemacht. Und ich habe lange mit Fassbinder gearbeitet, bis er den Film entdeckte. Und dann wusste er, dass ich Ahnung vom Film hatte. Und dann habe ich mich mit ihm zerkracht, Gott sei Dank. Wer weiß, sonst würde ich heute nicht mehr leben.
Wie das? Sie machen so Andeutungen, da muss ich immer nachfragen.
Das ist keine Andeutung. Wenn man mit Rainer arbeitet, da muss man wissen, dass er im Film alles von dir haben will, bis er das Bild hat, was er braucht. Und dann ist Ende. Und wenn man das 5 Jahre mit seinem Leben macht, ein Freund von ihm, der Musiker war, der ist wirklich aufgrund dieser Herausforderung sehr früh verstorben. Und ich habe damals für einen anderen Freund, der dann über den Menschen einen Film gedreht hat, das Drehbuch geschrieben. Und als ich dieses Drehbuch dann mitgeschrieben habe, wusste ich genau, mein Leben ist anders verlaufen als seins. Aber wenn ich damals in der Fassbinder-Crew geblieben wäre, wäre mein Leben sicherlich anders verlaufen.
Das heißt, er hat viel verlangt, aber wenig gegeben? Kann man das
nee,
so?
Nee, wir sind sehr gut miteinander klargekommen.
Okay.
Nein, so war es nicht. Wir haben uns immer kräftig gezofft, aber immer zum Guten des Gewerkes, wie man so schön sagt, dass wir letzten Endes beide auf die Bühne bringen konnten. Und auf dem Theater war das großartig. Weil auf dem Theater, selbst wenn der Regisseur nicht mehr da ist und ich die Abendregie mache, müssen wir uns jeden Abend neu wieder einigen. Das ist immer eine kooperative Arbeit, die auch sozusagen über den einzelnen Moment hinaus Bestand hat. Insofern war Theater mit Rainer großartig. Und als er dann den Film entdeckte, entdeckte er an sich selbst auch eine Seite, die so ihm vielleicht gar nicht so klar war oder im Theater anders Ausdruck gefunden hat als im Film.
Ah ja.
Und der erste Film, der dann von ihm damals kam, war dann Die Welt am Draht. Und das war wiederum mein Thema, nämlich die Entwicklung der virtuellen digitalen Welten. Und da hatten wir nach wie vor viel zu diskutieren, aber er hat dann einen Film gemacht und ich habe dann sehr früh angefangen zu programmieren und so hat sich dann die Welt von uns beiden getrennt.
Wenn man über Sie liest, liest man auch immer Experte für Digitales. Kurzfassung.
Ja, jetzt noch schlimmer. Der neue Verlag hat mich jetzt gerade zum Doyen der Digitalisierung erklärt. Ah. Also bitteschön, das können Sie alles haben. Aber es ist fast noch netter als der Doktor. Irgendwie ist es lustiger, ja.
Ja.
Und man kann ein Stück weit drüber.
Und wann hat das für Sie angefangen mit dem Digitalen?
Sehr früh, weil als ich das Theater verlassen hatte und auch noch bevor ich in die DDR gegangen bin, hatte ich natürlich das Interesse, das, was ich bisher im Theater gemacht hatte, auch sozusagen nochmal von der Pike auf zu lernen und habe Germanistik angefangen. Und in der Germanistik war dann gleich die Aufgabe von Goethe, irgendwelche Gedichte zu analysieren nach Worthäufigkeit. Ja, das habe ich gedacht, das habe ich mir unter Germanistik aber anders vorgestellt. Und ich hatte aber einen Freund, der hat Mathematik studiert in Tübingen. Und den habe ich angerufen, damals noch mit einem Wählscheibentelefon von der Firma Krone, bitteschön, für den ich übrigens auch gearbeitet habe, als Spaß nebenbei, aber das war eine gute Zusammenarbeit. Also kurz und gut, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, pass mal auf, das steht mir hier als Aufgabe bevor. Gibt es da nicht Alternativen? Er hat gesagt, ja, komm nach Tübingen. Und dann bin ich nach Tübingen gefahren und habe angefangen, Fortran zu lernen. Große Programmiersprache mit einer ganz klaren, sehr ausgefeilten Logik. Und dann sitzt man jeden Abend und stanzt seine Lochkarten. Und dann habe ich jeden Abend Lochkarten gestanzt und die dann nachts irgendwie noch in einem großen Pappkarton zum Rechner gebracht. Und wenn sie sich auch nur einmal verstanzt haben, läuft das Programm nicht so, wie es soll.
Wann war das? 70er?
Ja, 73, 74
ja,
gewesen
ja,
sein.
Oder
vielleicht noch früher.
Ja. So, das war die
das
erste
war sozusagen,
Sprache.
Das war meine erste konkrete Begegnung mit den Möglichkeiten, die die Digitalisierung eröffnet. Mhm. Also davon wusste ich vorher schon. Aber ist dann wirklich für die eigene Arbeit produktiv zu machen, anstatt wie so ein Idiot da Zahlen zu produzieren über irgendwelche Wörter, die man auch anders auswerten kann, das war doch mit der EDV viel besser zu lösen. Und am Schluss war es so, als meine Jungs und Mädels in der Klasse, hätte ich fast gesagt, also in dem Kurs dann noch fertig mit Zählen war, hatte ich schon das Ergebnis vorliegen. Das ist doch schick, oder?
Also was ganz Praktisches hat Sie angetrieben, sich mit dem Digitalen zu beschäftigen.
Ja.
Und heute sind Sie der Doyen, wie ich gehört habe.
Nee, Quatsch. Heute arbeite ich über die Frage, was kommt nach der Digitalisierung? Und ich habe sehr lange gebraucht, um dafür einen guten Verlag zu finden, weil die Leute haben gesagt, was ist denn das für eine dumme Frage, so ein Quatsch. Digitalisierung hört nie auf. Lass uns in Frieden, wir haben genug mit der aktuellen Herausforderung zu tun. Und ich habe gefragt, ich verstehe das Argument, aber ich glaube, dass mit der Digitalisierung die Welt nicht beendet sein wird. Und welche Herausforderungen kommen danach? Und ich stelle die Frage seit 2008. 2008 habe ich das erste Interview gemacht, damals mit Wim Wenders. Und jetzt in den letzten 3-4 Jahren, habe ich meine Unterrichtstätigkeit an der Uni, passiert was sehr Interessantes. Nämlich, die Menschen fangen an, nicht nur über diese Frage nachzudenken, sondern auch Antworten zu geben. Und das ist hochspannend, nicht nur zum Thema KI, sondern sagen auch, ja, so Werthaltigkeit, Bewusstsein von Verbindlichkeit, ich möchte einen Menschen mal wieder berühren dürfen, ich möchte glauben dürfen, was man mir sagt. Es kommen ganz, ganz viele Reaktionen, die ich mal im Moment so stichwortartig unter Analog 2.0 zusammenfassen möchte. Wir können die Welt nicht zurückdrehen in das analoge Zeitalter. Aber wir können die Qualitäten, die wir aus der analogen Welt auch entwickelt haben, in der digitalen Welt neu entwickeln, zu einer neuen Qualität wieder aufleben lassen.
Herr Siegert, wenn ich da richtig das rausgehört habe, dann meinen Sie, dass das Digitale natürlich weiter das Tun bestimmen wird, aber eher so mit den Werten und Normen, die uns aus der analogen Welt bekannt sind, die wir leben?
Oder die wir neu entwickeln werden. Also ich kann mich gut daran erinnern, ich war längere Zeit an Position 2 verantwortlich für die CeBIT. Und der Erste, den ich damals getroffen habe, war de Maizière. De Maizière war damals der Erste, der sozusagen das Thema digital mit in seinem Portfolio stehen hatte. Und an einem dieser CeBIT-Eröffnungen ist man dann in so einer kleinen extra Ecke und kriegt dann so irgendwelche hochnoble Menschen dann vor das Weinglas gesetzt. Und bei mir war es zufällig de Maizière, den ich vorher nicht kannte. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen und das dauerte verdammt lange. Es dauerte so lange, dass irgendwann der Fahrer kam und sagte so, er hätte jetzt aber wirklich Feierabend. Und da kam er nochmal auf mich zu und sagte, Siegert, jetzt sagen Sie mir doch bitte mal in einem Satz, was ich tun kann, weil mir ist total wichtig, dass wir solche Qualitäten wie Urheberrecht oder was ich alles so in meiner analogen Welt für wissenswert und beachtenswert und schätzenswert und schützenswert gehalten habe, wie ich das in meiner neuen Funktion weiterführen kann, wie ich es retten kann, wie ich es bewahren kann.
Er war ja dann Innenminister, ne?
Ja, und damit auch zuständig fürs Digitale, ja, in dem Fall. Und da habe ich mich ein bisschen bezogen auf meine Zeit, die ich in Japan verbracht habe, die ich ja dann, wie ich gerade erzählt habe, nicht durchs DAAD unterstützt bekommen habe, aber trotzdem dort verbracht habe. Und habe ihm gesagt, passen Sie auf, an einem bestimmten Punkt können Sie nicht alles bewahren, was Sie sich gerne gewünscht hätten. Aber Sie können es möglicherweise in der digitalen Welt neu wieder erfinden. Und da guckte er mich ganz groß an, winkte seinem Fahrer und sagte, ich brauche noch eine Minute. Hat mir die Hand auf die Schulter gesagt, wissen Sie was, das werde ich auch als Minister nie erreichen können, aber ich glaube, ich habe Sie verstanden.
Und wenn Sie es jetzt für alle, die es noch nicht verstanden haben, auch die, die uns jetzt hören,
ja,
noch mal so ein bisschen plastisch machen würden?
Naja, es kommt
jetzt
darauf an, wer
zu erfinden.
Es kommt jetzt mal darauf an, wer uns zuhört. Ich kenne ja Ihre Klientel.
Wir gehen mal davon aus, Gott und die Welt.
Ja, gut. Also wenn Gott dabei ist, dann werde ich ihm erstmal einen schönen Gruß sagen, weil das Thema kommt ja sicherlich nachher noch. Aber wenn es um die Welt geht, dann sage ich Ihnen, ja, wir haben sozusagen die hybride Situation zwischen analog und digital überhaupt noch nicht bewältigt. Wir haben hier im Moment in der ganzen KI-Diskussion diese verrückte Idee, dass wir der Meinung sind, dass die KI noch nicht so gut sei wie der Mensch und wir deshalb immer noch besser sind als Menschen als die KI. So. Damit ist ganz klar, im Englischen nennt man das Cleavage, also diese Differenz zwischen analoger und digitaler Welt beschrieben. Und ich versuche die sozusagen nur nicht unter dem jeweils sich verändernden Parametern der Gegenwart zu beschreiben, sondern aus einer Position heraus, die aus der Zukunft her bestimmt wird. Und jetzt gibt es noch was für die Nerds unter uns. Microsoft ist gerade dabei, die neuen Paradigmen, die in der Abstimmung nicht mehr mit OpenAI, sondern mit eigenen Forschungen entwickelt werden, nicht mehr nur aus der Vergangenheit zu definieren, sondern Microsoft ist gerade in einem Research-Team, von dem ich auch weiß, dass sie daran arbeiten, dabei, Zukunftsprognosen mit ihrer eigenen Wertigkeit zu erstellen und aus diesen für die Zukunft definierten Daten rückwirkend die Ist-Analyse der jetzigen Beschreibung von künstlicher Intelligenz neu zu definieren.
Mhm.
Und das ist doch spannend.
Sehr spannend. Ich versuche es mir gerade vorzustellen. Also ich bin jede Woche in irgendwelchen Zusammenhängen, wo mehr oder weniger beschwichtigend gesagt wird, das mit der KI ist nicht so schlimm. Die analysiert ja in Anführungszeichen nur oder schöpft aus dem, was da ist.
Mhm.
Das sehen Sie anders,
ja,
wenn ich das recht verstehe.
Ja.
Das heißt, muss man da doch ein Stück weit auch Angst haben?
Nein, Angst hilft uns überhaupt nicht weiter. Angst ist ein schlechter Ratgeber. Wenn Sie im Tunnel stehen und sehen am Ende ein weißes Licht, dann müssen Sie vielleicht Angst haben, weil Sie wissen, das ist nicht der Ausgang, sondern es ist der Zug, der Ihnen entgegenkommt. Das ist der einzige Moment, wo man wirklich vielleicht Angst haben sollte.
Also ich persönlich habe keine, aber
ja,
ich höre das immer wieder, dass das dann überhand nimmt und dass das uns dann regiert oder
ja, unser
Leben stark bestimmt.
Ich kann Ihnen nur antworten, weil Sie gesagt haben, mein Publikum ist Gott und die Welt. Im Rahmen dieser Vorträge, die ich letztens zu diesen Themen gemacht habe, habe ich einen Vortrag gehabt, der hieß KI versus Gott. Und das war spannend, weil da waren so Menschen, die waren alle jünger als wir und kamen so an mit irgendwelchen Matten, auf denen sie dann ihre Yoga-Übungen machten und hatten entweder digitale Welt noch nie gesehen oder sich schon wieder davon verabschiedet. Das war sozusagen meine Klientel.
Ja. Yeah.
Und mit denen habe ich dann mal über KI geredet. Und das war hochspannend. Sie können das auch bei mir nachlesen in meinem Blog.
Ja, Sie schreiben ja jeden Tag.
Ich schreibe jeden Tag.
Ja, Wahnsinn.
Und das war wirklich ein spannender Erfolg, weil ich rede ganz bewusst mit jenen Menschen, die erstmal mit dem Thema nicht so viel anfangen können und die dann auch ganz legitim von Angst reden oder von der Unfähigkeit zu begreifen, was ihnen gerade passiert.
Mhm.
Es ist nichts anderes als der Schachspieler, der immer noch die menschliche Figur hat, aber aussieht wie ein Computer. Jetzt ist es aber andersrum. Jetzt haben sie den Computer im Hintergrund und der sieht aus wie ein Mensch.
Spannend. Ich habe hier und da mal reingeguckt in Ihren Blog. Da muss man schon so einiges mitbringen, um das auch alles zu verstehen.
Das kann ich Ihnen nur ganz klar sagen. Also dieser Blog ist entstanden 2004. weil ich als Journalist eben versucht habe, auch, ich war ja lange Zeit auch im Vorstand hier in Berlin.
Beim Journalistenverband.
Im Journalistenverband, ja, genau. Zu zeigen, dass es eben wichtig ist, auch in der digitalen Welt sich zu äußern und möglichst auch darin zu überleben. Und dann bin ich zur Deutschen Nationalbibliothek gegangen und gesagt, ich möchte aber dafür eine ISSN-Nummer haben. Bitte, was wollen Sie? Ja, für ein Buch gibt es eine ISBN-Nummer und für die Zeitschrift eine ISSN. Ich will was schreiben und deshalb will ich digital eine ISSN-Nummer haben. Da haben die mich ganz groß angeguckt. Dann habe ich denen 2,5 Stunden, vielleicht war es nicht ganz so lange, aber gefühlt, denen ihr eigenes Gesetzesumfeld erklärt. Und dann haben am Schluss die beiden Damen, die sehr wirklich freundlich zuvorkommend, aber nicht immer so ganz auf der Höhe der Zeit waren, gesagt, so, können wir das jetzt machen? Ja, haben die gesagt, aber dann müssen Sie 2 Kriterien erfüllen. Ich sage, ja, was denn? Erstens, Sie dürfen keine Werbung haben. Und zweitens, Sie müssen jeden Tag was schreiben. Ich habe gesagt, gut, die Wette gilt. Dann habe ich meinen Blog Day by Day genannt, daybyday.press, auch Pompress, um zu sagen, ich stehe dafür verantwortlich.
Ja.
Und seitdem schreibe ich jeden Tag eine Geschichte und das ist ungeheuer viel Stoff. Und gar nicht mehr, genau wie Ihre Podcast, gar nicht mehr alles nachhörbar. Aber es ist ein Vermächtnis an die Menschen, die nach uns leben werden.
Mhm.
Und ich baue gerade, möglicherweise auch mit KI, eine Möglichkeit, aus diesem ganzen Material eine Art Chatbot zu bauen, der konkret auf Fragen antwortet, die sich in den letzten Jahren seit 2004 gestellt haben. Das heißt, ich versuche sozusagen dieses Konglomerat an Antworten aus dem jeweils wichtigsten Ereignis des Tages auf eine Ebene zu führen, die nach meinem Leben immer noch eine Bedeutung hat und die auch nach der Digitalisierung noch eine Bedeutung hat, die aber sicherlich auch mit digitalen Mitteln hergestellt wird.
Und das, Herr Siegert, in Deutsch, Englisch, Französisch und Chinesisch. Aber
ja,
das macht ja auch eine KI, oder?
Ja, das kann ich auch selber machen. Also ich kenne mich auch mit diesen Sprachen relativ gut aus, weil ich...
Können Sie Chinesisch?
Ich habe eine Zeit lang...
Also Mandarin?
Ich habe eine Zeit lang in China verbracht. Ich hatte auch eine Gastprofessur in Taiwan. Und was ganz schön war, ich habe am Ende meiner Gastprofessur einen sehr schönen chinesischen Namen bekommen, Shi Ge De. Und das ist nichts anderes als mein Nachname Siegert, aber umgeschrieben in diese 3 Kanjis. Und ich sage Kanjis, weil auch die Japaner das alte Chinesisch noch lesen können.
Aha.
Und das ist sehr schön, wenn ich dann dort herumfahre und sie haben einen guten Namen, der anerkannt ist in der klassischen Welt, dann haben Sie schon 50% der Miete bei Ihrem Vorhaben schon refinanziert.
Hätte ich damit Schwarz eine Chance?
Sicher, da finden wir auch einen Weg.
Also sehr, sehr, sehr spannend, Herr Siegert. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit persönlich kennengelernt.
Ja.
Ich hatte von Ihnen natürlich schon gehört, aber so ganz persönlich eben beim Deutschen Journalistenverband. Da sind wir auch ziemlich schnell auf das andere Thema dieses Podcasts gekommen.
Ja.
Mit Ihnen kann man ja 100 Stunden Podcast machen am Stück, aber meiner ist immer so eine knappe halbe Stunde. Insofern leite ich jetzt mal schon locker über in das andere Thema. Sie haben mir erzählt, dass man Ihnen vor 5 Jahren gesagt hat, du hast noch 3 Jahre zu leben.
Das ja, so war's. Die Prognose ungefähr. War so ungefähr angesagt, aber offiziell natürlich nie verkündet. Aber ich habe eine Krankheit, die nicht mehr heilbar ist. Und wenn Sie so Menschen sehen wie den Physiker, der mit seinem Rollstuhl noch viele Jahre durchs Leben gefahren ist.
Hawkins.
Dann ja. Wissen Sie, dass es auch Ausnahmen gibt und ich gehöre zu dieser Ausnahme.
Ja.
Was ich zu Anfang nicht wusste. Und deshalb ist das Thema, was wir bisher diskutiert haben, gar nicht so weit weg von dem Thema, was Sie jetzt versuchen, gerade sozusagen hier einzufädeln. Wenn Sie sich selber nicht motivieren, in dieser schwierigen Zeit sich nicht den Herausforderungen stellen, dann sind sie auch verurteilt dazu, an diesen Herausforderungen zu scheitern. Und diese Herausforderungen gibt es täglich. Die gesundheitlichen Herausforderungen tun ihr Übriges, um nochmal damit anders fertig werden zu müssen. Aber grundsätzlich unterscheiden sie sich davon nicht, weil die Tatsache, dass ihnen ein Ziegelstein auf den Kopf fällt, kann jeden Tag eintreten. Sie denken nur nicht drüber nach. Und aufgrund der Prognose, die ich bekommen habe, war ich schon gezwungen, sehr intensiv darüber nachzudenken. Aber wenn Sie das vorher schon gelernt haben, und das habe ich Gott sei Dank, und das hat mir auch sehr geholfen, habe ich auch die Chance gefunden, daraus neue Kraft zu ziehen.
Mhm.
Und das kann ich jedem nur sagen. Es gibt diesen knackigen, blöden lateinischen Satz per aspera ad astra, von den Widerwärtigkeiten ans Licht. Das ist natürlich übertriebener Humbug, aber es ist tatsächlich wahr, Sie lernen mit den Herausforderungen, solange Sie sie nicht überfordern, auch immer ein Stück weit nach vorne zu gucken. Und das Einzige, was ich gelernt habe, und das haben wir jetzt eben auch in unserem Gespräch ja schon gehört, ich gucke nicht nur bis zum Ende meines Lebens, sondern ich gucke darüber hinaus. Und auch ganz pragmatisch, wie ich an dem Blog erklärt habe oder wie ich an anderen Beispielen ihn auch noch erklären kann. Auch da, ja, eine Geschichte kann ich Ihnen erklären.
Unbedingt.
Also, mein Großvater, dessen Namen ja auch im Berliner Straßenverzeichnis steht, nämlich auch Siegert, der hat auch eine Art Blog geschrieben, nämlich von 1913 bis 1918. Weil er war zuständig für den Aufbau der gesamten Flugabwehr und Flugwaffe im Ersten Weltkrieg und saß direkt beim Kaiser auf dem Schuss und hat dazu ein Tagebuch geschrieben. Hat dieses natürlich schreiben lassen, das ist auch ganz sinnvoll, weil das ist getippt und da sind die Menükarten vom kaiserlichen Geburtstag mit abgedruckt und weiß ich was alles. Und dieses Tagebuch ist schon extrem spannend und nur mal um zurückzublicken, darüber habe ich, glaube ich, Anfang der 80er Jahre schon beim damaligen Sender Freies Berlin eine Sendung gemacht. Übrigens die einzige, die es noch gibt, das muss ich ja noch dem SFB nochmal unter die Birne schieben. Meine anderen Sendungen, die es alle auf Schnürsenkel, also auf Band gab, sind alle nicht digitalisiert worden.
Nein.
Also es gibt nur noch diese eine Sendung, aber diese gibt es noch bei meinem Großvater mit diesem Tagebuch.
Ja.
So. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch dieses Tagebuch, weil es eben noch relativ gut geschrieben ist, auch zu digitalisieren. Und da sind wir gerade dabei. Das liegt hier auch in einem großen Museum. Und dann haben wir zwei Tagebücher, nämlich das von meinem Großvater und mein eigenes. Beide nicht so ganz persönlich getrimmt, aber sie sind schon so ausgeführt, dass man über die Person auch immer was über die Zeitgeschichte erzählt.
Also Tagebuch, Ihr Blog?
Ja, mein Blog ist auch eine Art Tagebuch, insofern, das habe ich Day by Day genannt, obwohl es nicht so sehr nur persönliche Geschichten hat, sondern immer die Geschichten, die sozusagen mit dem Tag was zu tun haben. Und mein Großvater genauso, der hat auch immer die Geschichten erzählt, die mit seinen Tagen was zu tun haben. Und so haben wir praktisch zwei Tagebücher, die lange Zeit auseinander sind, aber vielleicht zusammengehören. Und deshalb bin ich jetzt dabei, um nochmal über KI zu reden, mit einer anderen großen Einrichtung herauszufinden, ob vielleicht der Großvater und ich zwar verschiedene Themen hatten, ich habe ihn ja persönlich nicht mehr kennengelernt, aber vielleicht Seelenverwandte sind in der Art, wie wir schreiben. Mhm. Und das ist doch hochspannend. Das heißt, wir analysieren nicht die Inhalte, sondern den Duktus, unter dem diese Inhalte jeweils in Textform referenziert worden sind. Und das Schöne ist, und damit beantworte ich letztendlich Ihre Frage nach dem Überleben, es wird auf meinem Grab einen QR-Code geben. Und wenn Sie diesen QR-Code aktivieren auf Ihrem Handy, dann wird man dort eine Überschrift finden und die heißt Krieg und Frieden 2.0. Und der Krieg ist die Zeit von meinem Großvater und der Frieden ist ja bis vor kurzem meine eigene Zeit gewesen. Und dann wird man die Geschichte von unserem Familiengrab sozusagen auch ein Stück weit wieder digital neu erleben können. Und zwar ohne diese ganzen persönlichen Eitelkeiten, die es sicherlich immer auch gibt, wenn man sich in der Welt öffentlich darstellt. Aber doch, glaube ich, ein Stück weit darüber hinaus. Und damit auch wieder ein Angebot an wer immer diese Nachwelt ist, also irgendjemand zwischen Gott und der Welt, vielleicht gibt es ja Menschen, die leben und dann auch noch in 10 Jahren hören, was wir uns jetzt gerade zu erzählen haben.
In jedem Falle hoffe ich doch stark. Herr Siegert, eine Frage mindestens habe ich noch. Sie haben gesagt, bevor Sie die Geschichte mit Ihrem Großvater erzählt haben, ich denke über das Leben hinaus.
Ja.
Gibt es da noch eins oder ist das was anderes?
Oh, das ist doch eine schöne Frage. Ich biete gerne individuelle Gesprächsrunden an, an dem ich jeden, der diese Frage stellt, auch mit dieser Person bespreche. Sagen wir es mal so. Es gibt keine apodiktische Antwort. Und das sage ich deshalb, weil ich in 3 Religionen groß geworden bin. Sowohl in der christlichen, als auch durch die Geschichte meiner Mutter in der jüdischen, als auch eben in Asien in einer sehr stark aus der dortigen Welt referenzierten Bezugnahme. Wenn Sie aber in 3 Religionen groß geworden sind oder sie für sich selber angenommen haben, dann gibt es keine Antwort mehr, die allein verhaftet ist in dem Kontext der jeweiligen Religionsphilosophie, so gut sie auch immer ausgebildet sein wird. Auf der anderen Seite, ich habe mich mit sehr vielen Themen beschäftigt, auch vor meiner Krankheit, und das hat mir sehr geholfen. Dazu gehört auch Traumanalyse. Und in der Traumanalyse habe ich irgendwann festgestellt, dass es Träume gibt von Menschen, die ich nicht kannte und die mit ihren Träumen bei mir, ja, Zuschlupf gefunden haben. Das ist doch schon spannend.
In den Träumen sind Ihnen Menschen erschienen, die Sie nicht kannten.
Ja.
Aber dann wussten, wer es ist?
Ja, mehr oder weniger.
Aha.
Und wenn Sie solche Dinge erleben, dann kriegen Sie schon eine andere Wahrnehmung der Welt.
Mhm.
Hinzu kommt auch, dass ich aus einem sogenannten Nahtoderlebnis gut herausgekommen bin. Und das sind einfach Erfahrungen, die Ihnen die Angst nehmen, die sicherlich nach wie vor immer besteht. Und damit machen wir jetzt, wie jeder gute Journalist, schon sozusagen die berühmte Klammer zum Anfang. Ich sage nochmal George Tabori.
Ja.
George ist gefragt worden in irgendeinem seiner Interviews, George, haben Sie Angst vor dem Sterben? Und da hat er so in die Kamera geguckt und geschmunzelt und gesagt, nein, zumindest im Moment nicht.
Und jetzt zu guter Letzt, Herr Siegert, noch eine Frage. Das Stichwort Day by Day aufgreifend, also Ihren täglichen Blog, da kann ich Ihnen mit meiner Rede meines Lebens ja gar nicht kommen, ne? Weil Rede meines Lebens wirkt ja gemessen daran so ganz klein, weil ich Leute animieren möchte, unter anderem mit diesem Podcast, über ihr Leben nachzudenken, Anekdoten aufzuschreiben, irgendwas aufzuschreiben, was nur Sie wissen und im günstigsten Falle dann in Form einer eben Rede Ihres Lebens aufschreiben, mit meiner Hilfe natürlich, wir das aufnehmen und das dann möglicherweise beim Abschied sogar abgespielt wird.
Mhm.
Da könnte man ja Ihren Blog nehmen, ne? Da braucht man keine Rede meines Lebens, oder?
Ja, also ich habe da eine eigene Idee, sogar zwei. Die erste Idee, ich habe wirklich mehr als 10 Jahre gebraucht, um auf dem Friedhof endlich das Grab hinstellen zu dürfen, was von meinem Großvater schon gebaut wurde und jetzt nach vielen Kämpfen und 2 inzwischen verrenteten Friedhofswärtern auch umgesetzt wurde.
Sie haben einen langen Atem.
Ja, und wir werden das so arrangieren, dass dann gibt es dann diese Halle, wo man dann immer so feiert. Ja,
ja, Trauerhalle, oder?
Trauerhalle,
ja.
Genau. Und ich habe das jetzt so arrangiert, dass zumindest bei meiner Beerdigung oder was von mir dann noch übrig bleibt, dass die Feier so ist, dass die Trauerhalle dann danach frei ist, also irgendwann gegen Mittag. Und dann werden wir dort in der Trauerhalle, also wir, sage ich mal ganz bewusst, feiern, auch wenn ich nicht mehr dabei bin. So, das ist der eine Teil der Antwort. Und der zweite Teil ist sehr pragmatisch. Ich biete Ihnen jetzt Folgendes an. Zu Ihrer 150. Folge drehen wir den Spieß mal um. Und ich stelle Ihnen diese Fragen und dann sind Sie selbst dran, mal zu antworten, zur Folge 150.
Das machen wir so.
Schwarz hören.